Ein gutes Beispiel dafür ist, wann Pläne gewechselt werden können oder wann Pläne gewechselt werden sollten, ist, Mike, du hast vorher eh schon angesprochen, wenn sie auf einmal die Lebensumstände ändern. Ja, wenn ihr eine Person habt, die hat jetzt, keine Ahnung, immer 5 Tage die Woche trainiert mit fixen Wochentagen und jetzt kommt eine Zeitperiode, wo sie vielleicht viel unterwegs ist, wo der Plan flexibler sein muss, wo ihr vielleicht mal eine Session hier und da schieben muss und das geht halt mit 5 Trainingstagen in 7 Tagen nicht. Dann muss sie vielleicht ein Setup finden, etwas adaptierbarer ist und in jeder Situation einfach funktioniert. Weil wenn mir eine Person dann jede Woche sagt, hey Chris, ihr habt den Plan diese Woche schon wieder nicht umgesetzt bekommen, dann ist ein Problem. Also Problem vom Coach, weil der Coach ist dafür da, auch Lösungen zu finden.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Doc Talk. Heute mal wieder auf meinem Kanal und mal wieder nicht nur mit Sascha, sondern mit einem Gast. Diesmal dem Chris QS. Hallo Chris.
Ja, sehr... sehr hoch angerechnet, dass du meinen Namen richtig aussprichst. Ich werde eigentlich in der Mehrzahl der Podcasts mit Küss vorgestellt. Mittlerweile habe ich den Namen auch irgendwie schon so ein bisschen internalisiert und angenommen, also wäre auch kein Problem gewesen. Aber es freut mich, Nick, heute da zu sein und mit euch ein wenig über Training tatsächlich zu quatschen. Sehr, sehr wichtiges Thema in unseren Breitengraden. Dementsprechend, ja, wird eine sehr, sehr coole Episode, denke ich. Danke vielmals.
Denke ich auch. Und unser Hintergrund ist ja ein bisschen, wir haben in letzter Zeit ziemlich häufig über die PED-Themen gesprochen, insbesondere in den Einzelfolgen mit Sascha. Aus gegebenen Anlässen möchte ich mal sagen, es gab ja ein paar größere Maßnahmen gegen irgendwelche Händler, die dann immer in den DMs aufgeschlagen sind. Und deshalb haben wir uns hier zum Teil über die Sicherheit von Messengern oder DMs unterhalten. Dann wieder über das Thema, was passiert denn, wenn irgendein Händler vielleicht auch im Ausland hochgenommen wurde. Und das verstellt immer so ein bisschen den Blick auf das, was eigentlich doch wesentlich in unserem Sport sein sollte. Jetzt habe ich es ja schon gesagt, der Sport und nicht das Drumherum. Umso erfreulicher, dass wir da zwei ausgewiesene Experten haben. Sascha, den kennen unsere Zuschauer ja zu Genüge als promovierten Sportwissenschaftler. Der Chris ist allerdings auch nicht nur Praktiker aus eigener Erfahrung, sondern du bist, glaube ich, Physiotherapeut in der Ausbildung. Habe ich das richtig gelesen?
Tatsächlich, also nicht in der Ausbildung. Ich habe Physiotherapie studiert. Wann bin ich fertig geworden? 2019 im Süden Österreichs, damals in Kärnten. Es wird in Österreich an Fachhochschulen praktiziert. Und dementsprechend, ja, habe ich eine ganz gute Grundlage gehabt fürs Coaching. Also ich bin jetzt mittlerweile seit fast 10 Jahren am Coachen. Natürlich auch angefangen, so ein bisschen tatsächlich über die Physiotherapie-Schiene ins Coaching auch kommen. Also ich habe remote, also über Online-Coaching quasi den Leuten bei ihren Schmerzproblematiken geholfen und so hat sich das Ganze dann immer mehr in die Bodybuilding-Richtung irgendwie entwickelt, bis wir jetzt in diesen Sphären angelangt sind, wo wir uns jetzt gerade halt irgendwie bewegen mit IFBB Pros und so weiter und so fort. Also ich kann mich nicht beschweren. Sehr, sehr coole Sache.
Ist ähnlicher Background wie Jan Saffel, der ist auch Physiotherapeut von der Ausbildung. Hatte sein Gym als nächstes und hat dann den Sprung auch ins Coaching gewagt und ja auch, würde ich sagen, sehr erfolgreich umgesetzt.
Ja. Gut, das sind die beste Voraussetzungen. Der Arbeitstitel der heutigen Folge, so wir ihn uns jedenfalls zurechtgelegt haben, der lautet Individualisierung im Training, warum Standardpläne scheitern. Und da sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge drauf, denn ich sehe natürlich auch derzeit extrem viel Verkomplizierung. Das mag dann als Individualisierung gekennzeichnet werden, aber ist vielleicht dann doch zu viel des Guten. Deshalb vielleicht mal Chris, wir haben uns ja hier im Format noch nie gehört. Wenn du jetzt einen neuen Klienten aufnimmst und der dir erstmal vielleicht irgend so einen Plan schickt, den ihr gerade ausführt oder dich sogar konkret fragt, ich habe noch nie trainiert, ich möchte jetzt anfangen. Gib uns doch mal zum Einstieg so ein paar Takes, was du denen empfiehlst.
Also grundsätzlich muss ich mir immer dafür dankbar erklären, ich coache im Moment jetzt keine Anfänger mehr. Ja, also dass dieses Szenario eintritt, was du jetzt hier aufgetischt hast, das ist sehr, 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 sehr selten. Also kommt eigentlich nicht mal vor, ich betreue eigentlich jetzt durch die Bank nur mehr Wettkampfathleten und Athletinnen. Ich möchte vielleicht, bevor ich jetzt auf deine Frage eingehe, kurz noch auf den Titel von dieser Episode eingehen, weil der sehr gut gewählt ist. Und zwar dreht sich ja der um die Frage, warum Standardpläne scheitern. Und das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so. Standardpläne scheitern aus gewissen Gründen
erst zu einem späteren Zeitpunkt. Also für viele Leute werden Standardpläne sehr, sehr gut funktionieren tatsächlich. Weil, und Individualisierung hin oder her, es wird ja heutzutage, wie du schon gesagt hast, alles verkompliziert. Da können wir, glaube ich, eine eigene Podcast-Episode dazu aufnehmen, weil das ist wirklich ein absoluter Super-GAU-Zustand, was da inzwischen auf Social Media so passiert, wo ich sicherlich auch dazu beizutragen habe, auch mit dem Podcast, die wir machen, auf unseren Kanälen und so weiter. Aber die Leute können halt diesen Kontext nicht filtern, für wen diese Informationen gedacht sind und in welcher Situation diese Informationen angewandt werden können, für welche Personen. Ja. Aber Standardpläne sind an für sich ein cooles Tool, weil ja, ich finde diesen Spruch im Bodybuilding immer so lustig. Man muss herausfinden, was für einen funktioniert. Ja, wie gesagt, das stimmt bis zu einem gewissen Grad, weil jeder hat ein anderes Leben, jeder hat andere Kapazitäten, andere Ressourcen und so weiter und so fort. Aber am Ende vom Tag, so diese physiologischen Grundlagen, die sind ja trotzdem bei uns allen gleich so. Es ist nicht so, dass Mike, du brauchst zum Muskelaufbauen 400 Gramm Protein, Sascha braucht 100 Gramm und ich brauche 200 Gramm. Ja, sondern so diese, und genau das daher lässt sich halt auch aufs Training übertragen, so, ja. Damit wir alle unsere Brust trainieren, müssen wir das hier machen, so. Irgendwie, horizontale Adduktion im Schultergelenk. Und was für Übung man dann wählt und so, ja, das ist individuell. Das eine fühlt sich für die geiler an, Mike. Das andere fühlt sich für den Sascha besser an. Ich kann aus einer anderen Übung einen coolen Stimulus rausziehen. Aber so diese physiologischen Grundlagen sind ja im Endeffekt bei uns allen ident, so. Und deswegen, Standardpläne funktionieren. Keine Frage. Ich habe gerade heute tatsächlich ein YouTube-Video aufgenommen, wo ich einen Plan analysiert habe von Dorian Yates. Der hatte übrigens, ihr kennt ja diesen Torso-Limbs-Plan, oder? Torso-Limbs sagt euch was, oder? Dorian Yates hat in den 1980er Jahren Torso-Limbs trainiert, über 2 Jahre hinweg. Und den Plan habe ich heute auf YouTube so ein bisschen analysiert. Und das ist eigentlich wirklich ein guter Standardplan, wenn man so will. Der ist sehr, sehr pragmatisch, so alle Übungen abgedeckt und so, gibt sicherlich so ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber würde ich den Plan jetzt hernehmen und würde ihn 10 Leuten geben, alle 10 würden wahrscheinlich super gute Fortschritte erzielen, bis zu einem gewissen Punkt. Und da muss man sich halt fragen, okay, was ist das für ein Punkt? Und da kommt dann Individualisierung ins Spiel. Und das ist dann der Punkt, wo es wichtig ist, dass man halt sieht, wen hat man vor sich. Ja, und das ist eben genau der Punkt, den du vorher angesprochen hast, Mike, mit dem, wenn eine Person zu mir kommt, was mache ich? Aber ich will da jetzt einmal keinen Monolog führen. Was sagt ihr dazu? Ihr werdet auch so in eure Anfangszeiten auch von Coaching oder wo ihr vielleicht zu trainieren angefangen habt, ihr werdet auch mit Standardplänen supergeile Fortschritte erzielen können, oder?
Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mal den Sportnamen Engelplan mal nachtrainiert tatsächlich. Also tatsächlich, der war damals so, dass diese ganzen Pläne von denen war so legendär. Da hat, glaube ich, so jeder Anfänger damals sich so Hilfe gesucht, bevor das ganze YouTube-Zeitalter so begonnen hat, so richtig. Ja, natürlich hat das funktioniert. Ne? Ich würde so aus heutiger Sicht sagen, ich habe wirklich damals, ich habe dann irgendwann auch für mich einen Vierersplit entwickelt. Das ist auch der Plan, wo ich die meiste Muskelmasse mit aufgebaut habe. So in meinen ersten 2 Jahren. Ich habe so im September 2017 beschlossen, jetzt will ich diesen Sport, den ich schon seit ich 12 bin, mache, als Bodybuilding verstehen und auf Wettkämpfe irgendwann gehen. Da hatte ich 60 Kilo. Letztes Jahr war ich auf der Bühne mit 105. Und dann habe ich die ersten knapp 30 Kilo mit meiner TAT, die ich seit 2016 habe, habe ich knapp 30 Kilo aufgebaut mit dem Vierersplit tatsächlich. Wir haben 6 Mal in der Woche. Das heißt, die Frequenz war schon über 1. Also auch was wir heute schon kennen. Was ich allerdings da auch geschafft habe, ist halt meine Arme schon zu vernachlässigen. Und das sieht man halt bis heute bei mir. Ja, das ist mir aber dummerweise erst viel zu spät aufgefallen. Das heißt, ich habe einen Standardplan gemacht für Leute, die vielleicht ganz gut ansprechen. Oft bei den Armen, ich spreche scheinbar nicht so gut drauf an. Und ich habe sie tatsächlich unbewusst depriorisiert. Das habe ich natürlich jetzt aus heutiger Sicht, mache ich das ja ganz anders. Habe aber jetzt die Schwierigkeit auf dem Level, auf dem ich jetzt bin, mit meinem Alltag, mit wenig Schlaf, mit viel Stress. Mike hat eben gesagt im Vorgespräch, er ist heute Sonntag das erste Mal in dieser Woche im Training gewesen. Und bei mir ist auch so, dass ich gestern auch wieder hinterfragt habe, möchte ich den aktuellen Plan eigentlich beibehalten? Denn ich schaffe die Frequenz eigentlich gar nicht, die ich gerne hätte. Und mein Tag ist ja auch mehr als voll. Und das heißt, jetzt auf dem Level, jetzt bin ich ein fortgeschrittener, kann ich mich noch als Athlet bezeichnen. Also ich sehe mich ja eher als Coach, ja. Aber nimm mich jetzt mal Hobbyathlet, ja. Nimm mich Hobbyathlet. Jetzt bin ich schon sehr weit fortgeschritten für normalen Menschen. Und jetzt hier noch eine Schwachstelle rauszubekommen mit maximal suboptimalen Rahmenbedingungen, das ist schwierig.
Das ist immens schwierig. Das ist ein Kampf dann. Ja. Und das wäre jetzt eben so ein Punkt, wo man sich wirklich so dieses Prinzip der Individualisierung anschauen muss, weil ab einem gewissen Punkt kommst du halt einfach mit so einem Standard 0815 Push-Pull-Beine-Plan oder sowas nicht weiter, ja. Weil ich finde das immer lustig, wenn ich so weit fortgeschrittene Athleten und Athletinnen sehe, die einfach sagen, ja, Push-Pull-Beine ist der beste Plan. Ja, für wen ist der beste Plan? Es ist sicherlich nicht der beste Plan für jemanden, der super schwache Arme hat, wie du jetzt zum Beispiel sagst, oder wie du jetzt zum Beispiel hast auch, ja. Vor allem dann nicht, wenn jetzt innerhalb von dem Trainingsbild, so wie er normal halt ausschaut, die Arme immer am Ende von Einheit trainiert werden so. Genau. Und einfach nur hinten quasi halbherzig nachgemacht werden so. Ja, man kann schon auch so aufziehen im Sinne von einem Trainingstag, dass die Arme ein bisschen höher priorisiert werden, aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Aber was man sich halt anschauen muss, ist natürlich zuallererst einmal die Person ganzheitlich, jetzt mal abgesehen vom körperlichen Aspekt, so in eurem Fall, so wie oft kommt ihr jetzt eigentlich ins Training? So, was sind eigentlich die Ressourcen? Was sind die Kapazitäten, mit denen ich arbeiten kann? Wenn mir jetzt jemand sagt, hey, ich kann viermal die Woche ins Training gehen, dann werde ich da jetzt wahrscheinlich nicht sagen, hey, mach einen Vierersplit. Vor allem dann nicht, wenn so dieser körperliche Aspekt noch dazu kommt, dass ich mal halt anschauen muss, okay, gibt's irgendwelche Stärken, Schwächen, die ich vielleicht noch mehr rausarbeiten muss und, wo dann vielleicht eine höhere Trainingsfrequenz keinen Sinn macht und diese ganzen Geschichten, da kommen wir dann jetzt schon zum Program Design selbst, aber ich muss mal anschauen, okay, was ist eigentlich möglich bei der Person und macht das, was ich mit der Person vorhabe, in meinem Kopf, also die Theorie macht es dann auf die Praxis umgelegt überhaupt Sinn, ja, und natürlich dann eben Rahmenbedingungen so, Schlaf, diese ganzen Geschichten, ja, wie viel Regenerationskapazitäten bringt der Person mit, dass man mal so dieses Grundkonstrukt, dieses Fundament schafft und man schaut, okay, was kann man oder wie kann man darauf aufbauen, ja? Und dann aber natürlich im Sinne von der Individualisierung jetzt bei Wettkampfsportlern, die jetzt meine Zielgruppe beispielsweise darstellen, einmal zuallererst fragen, okay, was ist es jetzt für ein Athlet oder für eine Athletin, ja? Ein Plan für eine Bikini-Athletin, jetzt einmal wieder abgesehen von Stärken und Schwächen, kommt da nochmal mehr an Individualisierung ins Spiel. Ja, eine Bikini-Athletin wird einen anderen Plan bekommen als eine Figurathletin und eine Figurathletin wird einen anderen Plan bekommen als ein Open-Bodybuilder. Und also man muss ja einfach fragen, okay, wo startet diese Person? Und dann gar nicht auch klassenabhängig, sondern auch verbandsabhängig. Da gibt's ja auch nochmal Riesenunterschiede. Das heißt, wo sieht sich diese Person, in welchem Verband, in welcher Klasse, und dann weiterführend darauf, so, wo liegen innerhalb von der Physik unter Berücksichtigung von dem Kriterium, das diese Klasse abbilden, oder die Kriterien, die diese Klasse abbildet, wo liegen da potenzielle Defizite und wo liegen auch starke Punkte, und dementsprechend muss halt mein Programmdesign auch ausschauen. Ja, und das ist dann eben der Punkt, so wie wir vorher schon gesagt haben, da macht der Standardplan keinen Sinn mehr. Ja, da kann ich nicht einfach nur einer Bikini-Athletin Oberkörper, Unterkörper geben oder Mike einer Wellness-Athletin Oberkörper, Unterkörper geben. So, ja, das funktioniert dann immer. Ja, es gibt Wellness-Athletinnen bei mir im Team beispielsweise, die trainieren gar keinen Oberkörper mehr. Gar nicht mehr. So, ja. Und es gibt auch Bikini- oder Fitmodel-Athletinnen, die trainieren einerseits super wenig vielleicht sogar, ja, weil sie nicht mehr so viele aufbauen dürfen, oder sie trainieren auch gewisse Muskelgruppen überhaupt nicht mehr. So. Ja. Und da muss man einfach das Individuum in der Gesamtheit sehen. Wie gesagt, Klasse, Stärken, Schwächen, aber das macht auch für Lifestyler Sinn. Also ich will jetzt nicht nur da auf Wettkampf-Bodybuilding eingehen, sondern auch für Lifestyler. Also du kannst mega gute Erfolge erzielen, wenn du dir einfach nur einen stupiden und sehr, sehr pragmatischen Push-Pull-Leg-Plan runterlädst oder irgendeinen Vierersplit meinetwegen oder auch einen Zweiersplit. Wird wahrscheinlich für die meisten Leute am besten funktionieren. Einfach nur Oberkörper, Unterkörper. Ja, kannst super Erfolge erzielen, aber irgendwann wirst du feststellen, du kommst mit dem Plan nicht mehr so gut weiter.
Ja. Was meinst du denn, oder vielleicht auch Sascha, ihr beide, zu dem Thema, man sollte den Split regelmäßig umstellen, um einen neuen Reiz zu setzen? Das sind so Sachen, die höre ich immer noch regelmäßig. Das gipfelt dann darin, dass manche Leute sogar erwarten, in dem Fitnessstudio, in dem sie trainieren, in einem regelmäßigen Abstand einen gänzlich neuen Plan erstellt zu bekommen. Aber auch, dass mich manchmal Leute fragen, ich trainiere jetzt ungefähr 3 Monate, beispielsweise Push-Pull-Legs, wann soll ich denn mal umstellen? Und also nicht, ob ich umstellen soll, sondern wann ich umstellen soll. Jetzt ist es in meiner Wahrnehmung so, dass dieses Konzept von wir schocken den Körper in jeder Hinsicht überholt ist, sei es beim Stoff, sei es beim Training. Aber gibt es Szenarien, Chris, vielleicht, wo du sagen würdest, der Split wird rotiert, nicht mit Blick auf die Lebensumstände, sondern mit Blick auf ein anderes Trainingsziel, zum Beispiel Aufbau und Diätwechsel?
Also, das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja grundsätzlich absoluter Müll. Also das ist Müll jetzt auf PEDs bezogen beispielsweise, weil du das Beispiel jetzt gebracht hast. Aber das war ja auch vor 15 Jahren war ja das super modern. Nehmen wir Drosanolon raus, nehmen wir irgendein Deka 19 Norm mit rein.
Ich hab das immer noch.
Es ist wirklich ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Oder die ganze Prep irgendwie vorausplanen schon. Ja, also das gesamte Prep-Setup, so mit 18 Peak Wochen Week. PEDs vorgeplant, mit Peak Week am besten.
Mit den Carbs zu der Peak Week, ja.
Ja. mit den Carbs in der Peak Week, mit Diuretika in der Peak Week, alles vorgeplant über 18 Wochen, perfekt, um den Körper möglichst zu schocken. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten, was bei 12 Wochen out, nehmen wir Trend mit rein und dann nehmen wir das raus und nehmen wir das mit rein und keine Ahnung, dann kommen die Ores noch dazu. Na, ist absoluter Müll und der gleiche Müll spiegelt sich ja auch im Training wieder. Also wir schocken den Körper ja dadurch, dass wir in etwas, was wir lange machen, besser werden. Das ist so der Reiz, also beziehungsweise vielleicht sogar noch falsch formuliert, weil dass du besser wirst, ist ein Resultat aus einem funktionierenden Programm, was dann in weiterer Folge darauf schließen lässt, dass du Muskulatur aufbaust. So wäre es richtig formuliert. Aber es ist wichtig, dass du halt lang genug einen Plan verfolgst, um da wirklich, wirklich besser werden zu können. Und erst in der Realität schaut es halt oft so aus, dass die Leute, die konstante Lebensumstände haben, da ändert sich ja jetzt nicht auf einmal die Priorisierung innerhalb vom Körperlichen. Ja, jemand, der immer schwache Arme hat, keine Ahnung, Sascha, du wirst jetzt nicht ein halbes Jahr lang...
Sascha,
Du bist heute ein gutes Beispiel. Oder bei mir, ich habe extrem starke Beine. Ja. Für mich macht es einfach keinen Sinn, vor allem, wenn ich, sollte ich mein Classic Limit noch schaffen, dass ich meine Beine jetzt priorisiere. Oder einen Plan verfolgt, der die Beine automatisch mehr priorisiert. Macht vorne und hinten keinen Sinn. Und bei mir im Coaching ist oft so, die Leute trainieren wirklich 2 Jahre den gleichen Plan. So, jetzt einmal das grundlegende Outline vom Plan. Ja. Natürlich kann sich dieser Plan dann auf einer makroskopisch nicht unterscheiden, aber so mikroskopisch kann er sich dann schon unterscheiden. Dass einmal eine andere Übung mit reinkommt. Oder dass einmal ein anderes Bewegungsmuster noch dazukommt, was da vorne drinnen war. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt einer Person, die, keine Ahnung, wochenlang Push Full Body, Pull Full Body trainiert hat, wo die Beine ganz am Ende sind, auf einmal sage, hey, jetzt trainiere Upper Lower. So. Ja. Kommt sehr, sehr selten vor, weil wie eine Person ausschaut und welche Stärken und Schwächen die vom körperlichen Aspekt her abbildet, ändert sich ja jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. So. Was ein gutes Beispiel dafür ist, wann Pläne gewechselt werden können oder wann Pläne gewechselt werden sollten, ist, Mike, du hast vorher eh schon angesprochen, wenn sie auf einmal die Lebensumstände ändern. Ja, wenn ihr eine Person habt, die hat jetzt, keine Ahnung, immer 5 Tage die Woche trainiert mit fixen Wochentagen und jetzt kommt eine Zeitperiode, wo sie vielleicht viel unterwegs ist, wo der Plan flexibler sein muss, wo ihr vielleicht mal eine Session hier und da schieben muss und das geht halt mit 5 Trainingstagen in 7 Tagen nicht. Dann muss sie vielleicht ein Setup finden, was etwas adaptierbarer ist und in jeder Situation einfach funktioniert. Weil wenn mir eine Person dann jede Woche sagt, hey Chris, ihr habt den Plan diese Woche schon wieder nicht umgesetzt bekommen, dann ist ein Problem. Also Problem vom Coach, weil der Coach ist dafür da, auch Lösungen zu finden, wenn die Person mir das kommuniziert. Das heißt, das wäre so ein klassisches Beispiel dafür, wann Pläne halt geändert werden. Ja, wenn sich die Lebensumstände einfach ändern. Mehr Zeit, weniger Zeit, Sessions müssen kürzer werden, länger werden, irgend sowas in die Richtung. Oder, wie zum Beispiel bei einer Athletin von mir der Fall war, jetzt Anfang des Jahres, ich habe eine Athletin gehabt, die hat die letzten 2 Jahre auf die Wellness-Klasse hingearbeitet, hat auch insgesamt 1 oder 2 Wellness-Seasons gemacht. Eine Wellness-Season gemacht und hat sich dann Anfang des Jahres einfach mal in der Figurpose reingestellt. Und wir haben gesagt, okay, schaut eigentlich echt geil aus so. Ja. Und Anfang des Jahres haben wir dann einen Switch gemacht in die Figurklasse. So, wie hat ihr Plan vorher ausgeschaut? 4-mal die Woche Beine. Wie hat ihr Plan danach ausgeschaut? eher balanciert mit sehr viel Oberkörper, weil sie hat davor fast keinen Oberkörper trainiert. Ja, also Oberkörper war nur eingestreut in die Unterkörpereinheiten, aber sie hat davor keinen Oberkörper. Das heißt, die Klasse hat sich geändert, die Priorisierung hat sich damit geändert und für uns hat sich die Arbeitsweise geändert im Sinne davon, dass wir jetzt wieder unterschiedliche Muskelgruppen stärker im Vordergrund rücken müssen, im Programm auch, damit sich das irgendwann in der Physik widerspiegelt. Und das hat es tatsächlich schon gemacht. Und sie hat dann tatsächlich auch eine Vorbereitung gestartet das Jahr, hat während dieser Vorbereitung aufgrund dieses neueren Stimulus, ja, im Englischen wird es heißen Novel Stimulus, also aufgrund dieses einfach neuen Reizes, ist sie einfach komplett auseinandergeflogen und hat diverse Shows wirklich gewonnen und ist dann mehrmals im Overall gestanden auf Pro Qualifying, ja. Also das war jetzt so ein super Beispiel dafür, wann macht eine Planänderung wirklich Sinn. Aber in der Realität, Coaching-Realität ist so, die Leute, die auch das Maß an Langeweile abkönnen, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ja, die das Maß an Langeweile abkönnen, bleiben sehr, 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 sehr lange persistierend bei einem Programm. Weil das, und das wissen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung, die wir sammeln konnten mit den anderen Leuten, das macht den Unterschied langfristig, dass du lange beim Programm bleibst und wirklich fortwährend besser wirst.
Also das schneide ich mir jetzt zusammen, die stelle hier den Monolog und den werde ich jedes Mal, wenn ich die Frage bekomme, warum ändert sich mein Plan nicht, weil ich das meinen Klienten zuschicken. Bei mir sieht das tatsächlich auch so aus, dass Pläne auch mal 1-2 Jahre komplett unverändert sind. Aktuelle Beispiel, du hast es gerade gesagt, Klassenwechsel hatte ich jetzt auch 1-2 Mal. Dann das Thema, ich habe viele meiner jüngeren Mädels, die auch NPC starten, studieren noch. Das heißt, da gibt es auch Prüfungsphasen mit weniger Zeit. Das heißt, passen wir die Pläne zwischen 4 und 5 Tagen in der Woche zum Beispiel an. Na, das sind typische Szenarien. Ich habe jetzt heute noch einen Plan zu erstellen für einen Lifestyle-Klienten, der jetzt sagt, er möchte den Fokus mehr auf Fußball legen und praktisch fußballspezifisch. Ich habe auch tatsächlich gestern eine Anfrage bekommen für Ironman-Vorbereitung. Na, ich habe so Fälle außerhalb von Bodybuilding auch vereinzelt tatsächlich. Das ist mit meinem Background auch gar nicht so schwer. Ich habe ja früher mit sehr vielen Sportlern aus, ja, Profisportlern aus diversen Sportarten zusammengearbeitet. Habe mit Handballprofis zusammen habe ich eine Sprungdiagnostik für den Deutschen Handballbund entwickelt. Da habe ich promoviert in dem Bereich. Also da bin ich auch ziemlich tief auch drin in den ganzen Themen. Und das ist natürlich wieder so eine komplette, das zieht natürlich nach sich, wir haben ein anderes Zeitbudget, ne? Wir haben ein anderes Anforderungsprofil in der Hauptsportart. Dadurch kann natürlich auch ein Plan sich ändern. Na, im Bodybuilding, wenn jetzt jemand, ich sage jetzt mal, immer die gleichen Stärken, Schwächen hat, die gleichen Ziele hat, die gleichen Lebensbedingungen hat, dann ändert sich da nicht wahnsinnig viel. Das Thema Übungswechsel hast du eben auch genannt. Und Übungswechsel würde ich halt auch mal auch mit Bedacht wählen, sage ich jetzt mal, weil wir haben ja immer wieder am Anfang wieder ein neues motorischen Lernprozess sozusagen. Man kann dann noch gar nicht abschließend bewerten, ob man wirklich, ob die Belastungssteuerung passt, weil man wird ja einfach stärker durch die kognitive Anforderung. Das ist auch wieder das, was immer viele so ein bisschen vielleicht immer noch übersehen. Und dementsprechend ist diese Langeweile, wie du es gesagt hast, tatsächlich sogar elementar wichtig, um ja beurteilen zu können, ob Belastung zu Entlastung insgesamt auch passt bei dem Programming. Genau.
100%.
Das spricht mir im Wesentlichen aus der Seele, was ihr beide sagt, aber es ist bei unseren Zuhörern zum Teil extrem unterschiedlich, wie da der Einstiegspunkt ist, was die schon alles gehört und gesehen haben. Und da gibt es auch ein paar Fragen, da werdet ihr jetzt den Kopf schütteln und wahrscheinlich müde lächeln, aber ich will die trotzdem nicht auslassen, weil ich weiß, dass ein paar Leute das wieder im Hinterkopf haben und sich dann ärgern, dass ich das nicht gefragt habe. Ein Thema nach wie vor, die wichtige Übung für beispielsweise Masseaufbau an den Beinen oder am Rücken, so eine Königsübung, die man machen muss. Da gibt's immer noch welche, oder was heißt immer noch? Es gibt welche, die vertreten, man sollte bestimmte Übungen auf jeden Fall einbauen, weil man ansonsten Fortschritt liegen lässt. Wie seht ihr das? Gibt's solche Übungen? Oder sagt ihr, das ist so individuell, dass man bei keinem sagen kann, diese Übung musst du unbedingt machen?
Ja, wenn dann vielleicht das Bewegungsmuster, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ich fange mal an. Ja. Also ich sag immer, es gibt keine Übungen, genauso wie du kein Lebensmittel hast, wo man nicht irgendwie ersetzen kann. Möglicherweise muss man vielleicht 2 Übungen dann auswählen, je nachdem, wenn wirklich eine wichtige Übung fehlt, die man eigentlich so gefühlt im Design immer ganz gerne drin hätte. Ich kann ja zum Beispiel nicht so gut Hip Thrust ausführen. Ich weiß nicht, was bei mir der Grund ist, warum mir immer so schwarz vor Augen wird. So, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil das natürlich schon für die Gluteus-Entwicklung natürlich jetzt schon eine sehr sinnvolle Übung ist. Da kann man sich schon noch ein bisschen umschiffen, aber muss man halt dann schauen, wie man es macht. Ich würde immer in Bewegungsmustern vielleicht denken. Ja? Chris hat es ja vorhin auch schon gesagt, welche Übung sich jetzt vielleicht besser anfühlt. Im Worst Case, na, bin ich dann auch so, wo ich sage, okay, wenn sich für dich jetzt die Übung besser anfühlt und diese sauber auch ausführen kannst und sie nicht zu Verletzungen führt, dann können wir die auch durchtauschen. Ne? Natürlich haben wir immer dieses Thema mit verkürzte Position, gedehnte Position. Das ist auch alles bestimmt nicht ganz abwegig, aber ob das jetzt, wie viel Prozent das ausmacht, ob es überhaupt was ausmacht, können wir ja auch gar nicht so 100% eigentlich überprüfen, ehrlich gesagt. Na, das ist ja das, wo wir auch, glaube ich, lange Zeit uns extrem verkopft haben, dass wir auch die Übungsreihenfolge extrem stark auf sowas dann ausgelegt haben. Und manchmal ist es auch so, das ist ja auch so die Frage, die ich häufig bekomme. Das ist wieder so ihr Lifestyle-Klientel. Der Kabelzug ist aber immer besetzt. Kann ich dann auch die nächste Übung vorziehen? Ne? Da wird wahrscheinlich jetzt so ein Pro-Qualifier-Kandidat sagen, seid ihr behindert, schiebt einfach die Leute da weg. Der Lifestyler will einfach Zeit sparen, der will nach Hause zur Familie. So, der macht natürlich logischerweise erstmal die nächste Übung. Ja? Also ist immer die Frage auch der Zielgruppe. Aber ich würde eher an Bewegungsmustern halt denken. Und es ist immer schwer zu sagen, sicherlich gibt es so Einzelfälle, wie jetzt, dass ein Beinstrecker für die Quadrizepsentwicklung schon irgendwo schwer zu ersetzen ist. Ich glaube, das ist auch allen inzwischen klar. Aber vom Grundsatz her hatten wir schon, du machst wahrscheinlich gar nicht.
Na, ich muss da ganz kurz einhaken.
Ich kann mich an einen Podcast mit Danny erinnern, wo genau das Thema war, wo es dann darum ging, Beinstreckerpflicht, ja, nein. Und Danny meinte, braucht man gar nicht. Aber ich habe ihn jetzt auch wieder bei Danny im Plan gesehen. Das mag daran liegen, wo er mittlerweile trainiert. Da gibt es ja ein paar ganz gute Beinstrecker.
Es ist ganz lustig, dass ihr das sagt, weil man würde ja Bewegungsmuster 100%, also der Körper weiß ja nicht, mit was jetzt auf unseren Schultern liegt, ob da jetzt irgendwer Langhantel ist oder ob man in einer Maschine drinnen stehen. Es gibt Übungen, die eignen sich für Muskelaufbauzwecke ein bisschen besser, es gibt Übungen, die eignen sich ein bisschen schlechter und da muss man halt einfach abwägen und schauen, was dann halt schlussendlich für das jeweilige Individuum funktioniert und was dann halt verfügbar ist. Aber ich finde es ganz lustig, dass du das Thema Beinstrecker angesprochen hast, weil ich habe ja vorher gesagt, dass sie den Plan von Dorian Yates analysiert haben. Der Dorian Yates hat da tatsächlich keinen Beinstrecker drin gehabt in dem Plan, was unter anderem ein Punkt war, den ich in der Theorie kritisiert habe, aber in der Praxis wiederum zeigt, dass er auch ohne Beinstrecker gut funktioniert. Ja. So, ja, das heißt, da wären wir wieder beim Thema, wie viel Prozent Unterschied macht es dann wirklich unterm Strich. So, ja. Wichtig ist, dass man für jede Muskelgruppe halt diverse Bewegungsmuster implementiert, die halt die anatomische Funktion irgendwo abdecken, so grundsätzlich so, ja, aber auch da, man soll es wirklich nicht verkomplizieren. Man soll Widerstandsprofile jetzt auch nicht unbedingt verkomplizieren. Das macht jetzt auch nicht so viel Sinn, zumindest für die breite Zuhörerschaft, sage ich jetzt einmal, ja. Aber ja, dass du irgendwas
Großübungen mal kurz haben solltest. Innehalten und direkt einsteigen bei dem Thema Widerstandsprofile, ohne das jetzt zu sehr verkomplizieren zu wollen, aber ich habe es noch im Hinterkopf von ganz vielen, die so, ich mag das Wort nicht, science-based trainieren, die dann zum Beispiel sagen, ich muss immer einmal die gedehnte und einmal die verkürzte Position überladen und ich muss immer die gedehnte Position vor der verkürzten überladen in der Übungsreihenfolge. Gibt's da Ansätze, wo du sagen würdest, das ist wirklich Stand der Wissenschaft, das muss man so machen, wenn man optimale Ergebnisse will, oder ist das alles schon wieder Blödsinn?
Also gewisse Widerstandsprofile machen für das Betonen von unterschiedlichen Muskelgruppen in gewissen Bewegungen Sinn. So, komplizierter Satz, aber klassisches Beispiel. Ist jetzt Hammer Strength Incline Press. So, also Schrägbankdrückmaschine Hammer Strength, die ist einfach, wie wir Hammer Strength Geräte kennen, sehr lockout-dominant. Dementsprechend wird diese Brustpresse, wenn man sie standardgemäß ausführt, immer sehr viel Trizeps mit beinhalten. Und würde man wirklich eine bessere Brustübung wählen wollen, wäre eine Brustpresse vermutlich besser, die etwas schwerer ist in der gedehnten Position als zumindest in der verkürzten oder ein lineares Widerstandsprofil hat zumindest. Ja, irgendwas in die Richtung. Aber am Ende vom Tag, sind wir uns ehrlich, super viele richtig große Bodybuilder haben an dieser Hamstrings-Brustpresse eine gute Brust aufgebaut. Das heißt, dass sie irgendwie dann halt keinen vollen Lockout gemacht haben und vielleicht so einfach Half-Raps gemacht haben, irgendwas in die Richtung. Oder dass sie einfach vielleicht hier und da dann trotzdem das Ganze noch ergänzt haben mit einer fliegenden Variante, wo sie dann andere Übungen einfach, weil man macht ja nicht nur A-Übung normalerweise für eine Muskelgruppe so, zumindest über den Verlauf von einer gesamten Trainingswoche. Und dementsprechend, wenn man so ein bisschen seinen Kopf einschaltet und ein paar unterschiedliche Bewegungsmuster halt implementiert für eine jeweilige Muskelgruppe, dann würde ich schon gar nicht mal sagen, dass es so einen Riesenunterschied macht. Ich würde jetzt nicht nur die Hammerstrings Brustpresse wählen für die Entwicklung meiner Brustmuskulatur. Aber das ist auch irgendwo dann so ein bisschen normaler Menschenverstand, ja, dass man das so in einem Programm vorfindet. Aber ja, es gibt gewisse Dinge, die machen wissenschaftlich gesehen schon Sinn so, ja, also dass sie jetzt, keine Ahnung, beim Wadenheben tendenziell eher die gedehnte Position betonen als die vollkommen verkürzte, solche Geschichten, ja, aber am Ende vom Tag, die Leute haben so lange mit Kurzhantel, Langhantel und dann Kabelzug Muskulatur aufgebaut. Und heute zerstören wir uns kopftechnisch, welche Maschine besser ist, so. Ja.
Ja.
Ja, spannendes Thema.
Du musst ja, mal die gesamte Trainingswoche betrachten. Du kannst ja eine einzelne Übung nicht heranziehen für den Gesamtfortschritt, für die Gesamtentwicklung, sondern du musst immer den gesamten Kontext sehen. Das heißt, du trainierst ja, wie Chris auch gesagt hat, wenn du jetzt eine Brust aufbauen willst, hast du ja meistens mehr als eine Übung im Trainingsplan enthalten. Ja.
Ich habe noch so ein paar Fragen auf dem Zettel, aber die sind, glaube ich, Stoff für eine weitere Folge. Da geht es nämlich speziell um die Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Training. Ich würde sagen, daraus machen wir was Neues. Das hört ihr dann demnächst bei Sascha auf dem Kanal. Vielleicht nochmal als kurze Quintessenz dessen, was wir heute hier gehört haben. Trainingssplit nicht ständig umwerfen, sondern an die Lebensumstände anpassen. Chris hat noch einen Einwand.
Ich möchte noch ganz kurz einen Punkt anfügen, weil du das vorher angesprochen hast beim Thema Individualisierung in Richtung Diät- und Aufbauphasen, weil das ja auch eine Zuschauerfrage war, die da aufgetreten ist. Und das wäre vielleicht noch ein Punkt, wo Individualisierung auch Sinn macht, weil wenn man jetzt wirklich von einer, ich nenne es jetzt nicht einmal einfach so eine kleine Diät, sondern wirklich eine härtere Diät macht, dann passiert natürlich schon ein bisschen was im Körper. Also auf der einen Seite eignen sich im Laufe von der Diät vielleicht gewisse Übungen besser als andere. Beispielsweise, wenn man an Weichteilhemmung verliert, an Stabilität verliert, würde jetzt vielleicht irgendwann an einem Punkt kommen, wo so diese Übungen, wo man sich dann zerbrechlicher fühlt, so irgendwie eine schwere Deadlift-Variation oder vielleicht auch Kurzhantel-Bankdrück-Varianten, die sehr viel Stabilität davon und aus dem B rausnimmt. Das ist einmal das eine. Also da im Zuge von der Diät einmal schauen, okay, ist diese Übung, die ich vor ein paar Wochen ausgeführt habe, noch so gut durchführbar wie heute? So beim Thema individuelle Übungsauswahl. Und der zweite Punkt ist halt, natürlich sinken die Regenerationskapazitäten im Zuge von so einer Diät. Und irgendwann wird zu der Punkt kommen, in einer sehr harten Diät, wo es vielleicht Sinn machen könnte, so etwas weniger zu machen. Wie dieses weniger ausschaut, ist dann ein anderes Thema. Das kann sein, dass du zum Beispiel 2 Tage Training, 1 Tag Pause gemacht hast und jetzt vielleicht einmal einen extra Pausentag einplanst hier und da. Für andere schaut weniger machen so aus, dass sie vielleicht in der Session hier und da mal einen Satz wegnehmen. Ja, aber da sprechen wir jetzt nicht davon, dass in einer Diät auf einmal ein anderer Plan Sinn macht als im Aufbau, sondern sprechen wir innerhalb von einem Plan um kleine Stellschrauben, die wir drehen, um den Prozess weiterhin sehr flüssig zu gestalten einfach, dass du deine Ermüdung gut managen kannst, dass du gut durch deine Tage kommst und dass das Training, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weiterhin nicht unbedingt progressiv ist, aber dass es sehr gut haltbar ist, beziehungsweise dass es nicht regressiv wird. Das heißt, dass du nicht schwächer wirst, einfach weil du zu viel machst für die Kapazitäten, die du halt dann noch hast.
Das ist ein schönes Beispiel. Vielleicht kann ich da noch ganz kurz einhaken, Mike. Und zwar, das hatte ich nämlich heute Morgen wieder Lifestyle Setting, ne? Und noch relativ am Anfang der Diät, ne? Also da musste auch noch einiges runter für das Ziel. Also hat dann natürlich keinen sportlichen Background, ist zwar schon mit Trainingserfahrung versehen. So von der Beschreibung, ich denke so, warum fühlt er sich jetzt schon so schlecht? Und das hat sich dann herausgestellt, er hat dann einfach nochmal 5 oder 6 Übungen dazu gemacht, weil er dachte, je mehr Übungen er jetzt macht in der Diät, desto besser ist das Ganze. Und genau, so nach Motto, gut, klar, natürlich, der Energieumsatz steigt natürlich auch, aber darum geht's ja nicht. Also Krafttraining ist jetzt nicht der primäre Treiber, um das Kaloriendefizit zu erzeugen, sondern da geht's darum, Muskulatur zu schützen, bei seinem Niveau eigentlich in der Diät, so wie es sich gestaltet, noch Muskulatur aufzubauen, ja, wenn auch geringfügig. So, das schafft man natürlich nicht, wenn da halt 30 Sätze machst statt 16. Das ist halt dann so der Punkt. Also das Gegenbeispiel, dass es eben nicht sinnvoll ist, das nur um sogar abzuheben, das habe ich dann heute Morgen mal wieder live erlebt bei einem Lifestyle-Klienten, der eigenmächtig seinen Plan dann abgeändert hat.
Ja. Ja, also schöner Schlusspunkt zu dem Thema. Wer nicht sicher ist, wie er seinen Plan gestalten sollte, sollte am besten jemanden fragen, der das weiß. 2 davon sitzen hier im Podcast, Sascha und Chris. Ja, ich würde sagen, damit haben wir das Thema ganz gut abgehandelt. Wenn ihr, liebe Zuschauer, Fragen habt, die als Follow-up geeignet sind oder Anmerkungen oder Kritik, dann schreibt das alles gern in die Kommentare. Chris, wenn man dich unterstützen möchte, abgesehen von einem Coaching, hast du Kooperationspartner mit irgendeinem schönen Code?
Ja, tatsächlich arbeite ich mit 3 Firmen zusammen. Das erste ist Das Gym, wo es eben reichlich auch Edukationsmaterial rund um Biomechanik und Trainingsplangestaltungen gibt. Code Chris dort, dann natürlich Level Equipment mit dem Code Chris und auch ESN mit dem Code Chris tatsächlich. Ja. Und auch meinen YouTube-Kanal mache ich auch regelmäßig so Programmanalysen von irgendwelchen Bodybuildern oder eben Videos auch für Trainingsgestaltung mit Standardplänen für die breite Bevölkerung. Dementsprechend kann man da auch gerne mal vorbeischauen.
Ihr habt's gehört, also schaut vorbei und wer es noch nicht gemacht hat, lasst ein Abo da. Übrigens, die Bücher von Das Gym, die kann ich uneingeschränkt empfehlen und ich muss sagen, ich bin ja auch schon seit einer ganzen Weile, seit ich in Wien war und den Podcast mit Danny oder die 2 Podcasts mit Danny gemacht habe, sind meine Verkäufe wieder nach oben geschnellt. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, meine Follower haben alle schon sämtliche Bücher. Scheint aber nicht so zu sein und ich mache vielleicht einfach zu wenig Werbung. Also schaut unbedingt mal vorbei. Dasshop.com. Da gibt es wirklich eine super Auswahl an Büchern und das sind auch echte Bücher. Das sind Hardcover, vernünftig gestaltet, auch vom Inhalt natürlich richtig, richtig gut und anspruchsvoll, auch mit wahnsinnig vielen Zeichnungen. Also ich empfehle immer wieder Fleisch und Maschine, aber es gibt jetzt auch ein neues Hardcore. Das ist fast schon ein philosophisches Buch, eine Mischung zwischen Mittelpartietraining und ja, stark durchs Leben kommen. Ich kann es echt empfehlen. Schaut rein und holt euch die Bücher. Gibt auch hin und wieder Bundles und dann habt ihr gerade gehört, gibt es da nicht nur den Code Anwalt, sondern den Code Chris gibt es auch. Habe ich richtig gesagt, nicht? Code Chris? Ja.
Ja. Level, ESN und
das jawohl. Gym. Und falls ihr Supplements von vitaminversand24.com/gen haben möchtet, dann wisst ihr Bescheid, da sind die Codes Sascha oder Anwalt. Das war's an Werbung. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.